Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Eagle Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Wer sich heutzutage über Gesundheitsthemen informieren will, geht in der Regel ins Internet und googelt schnell mal eine Erkrankung oder ein Arzneimittel, um sich zu informieren. Da gibt es unabhängige Seiten wie die des Eagle Monitors oder gesundheitsinformationen.de des IQWiG. Aber man landet auch ganz schnell auf Webseiten von Pharmafirmen, Alternativmedizinern oder Gesundheitsinfluencern, deren Infos möglicherweise nur verdeckte Werbung sind. Nur wer sich wirklich auskennt, ruft gezielt Webseiten auf, die verlässliche, unabhängige Informationen bieten. Zwei dieser Adressen stellen wir heute vor. Tatsächlich sind es keine echten Gesundheitsportale, sondern Magazine, eigentlich Zeitschriften, die man für wenige Euro abonnieren muss. Das mag manchen abschrecken, dafür erhält man aber die Garantie, stets aktuell, unabhängig und evidenzbasiert informiert zu werden. Das eine Magazin, das sich Arzneitelegramm nennt, richtet sich an alle Personen im Gesundheitsbereich, Ärzte, Apothekerinnen, Pflegepersonal. Das andere mit Namen Gute Pillen, Schlechte Pillen informiert Patientinnen, Verbraucher und alle die, die sich für Gesundheitsthemen interessieren.
Hallo.
Hallo, hier ist Markus Anhäuser vom Eagle Podcast.
Ja. Einen Moment.
Für das Arzneitelegramm habe ich den Herausgeber und geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Becker-Brüser besucht. In einem Wasserturm. Auf dem Gelände eines Friedhofs in Berlin-Steglitz. Denn dort sitzt die heute 18-köpfige Redaktion seit dem Jahr 2000.
Und wie kommt man auf die Idee, so ein Ding zu besetzen?
Na, wir wohnen ja direkt nebenan quasi. Ja. Luftlinie vielleicht 300 Meter.
Ah, okay.
Und da habe ich den Turm immer vom Küchenfenster aus gesehen.
Ja.
Und irgendwann flatterte dann so eine Zeitung, so eine Wegwerfzeitung im Kasten.
Ja.
Bezirk sucht Nutzer. Und dann habe ich mich drum gekümmert. Und das war eine lange Geschichte.
Ja, okay.
Hat ewig gedauert, bis wir das geeinigt haben.
Ja.
Wir haben innen restauriert, der Bezirk außen.
Okay. Ja.
Und wir haben das dann 20 Jahre lang abgewohnt, die Investitionen.
Ja.
War für uns okay.
Super. Das ist wirklich mal ein ungewöhnliches Büro.
Wolfgang Becker-Brüser, Jahrgang 1949, führt mich durch dieses Großraumbüro der besonderen Art. Die Büroebenen ordnen sich ringförmig im Innern des Turms. Von oben kann man bis auf die unterste Ebene durchblicken. Becker-Brüser ist seit rund 30 Jahren auch Chefredakteur des Magazins.
Das ist eine Fachzeitschrift für medizinische Kreise, erscheint monatlich, beschäftigt sich vorwiegend mit Arzneimitteln, und zwar vorwiegend mit Arzneimittelkritik und mit Nutzen und Schaden von Arzneimitteln und vielleicht auch zunehmend auch mit anderen Bereichen wie Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, die ja heute wahnsinnig viel Geld verschlingen und direkt gekauft werden. Aber letztendlich ist das die Hauptsache, kritisch, unabhängig und Nutzen und Schaden zum Vorteil der Verbraucher und Verbraucherinnen, der Einnehmenden, nicht der Firmen. Also das ist letztendlich, orientieren wir uns am Nutzen für die Anwender.
Was auffällt, wenn man das Heft in der Hand hält, es ist unheimlich dünn. Es hat etwas mehr als 10 Seiten, ist eng gesetzt im Zweispaltenformat und vollgepackt mit evidenzbasierten Informationen. Fotos gibt es keine.
Es ist eine Textwüste, sehe ich auch so. Andererseits hat es die Tradition eines Informationsdienstes, kann man sagen. Und da haben Bilder keinen Platz. Es war sicherlich verkaufstechnisch toll, wenn da überall bunte Bilder drin wären, aber es nützt der Information nicht.
Die wenigen Seiten hat das Heft schon seit Jahrzehnten. Den Umfang mal zu erweitern, steht beim Arzneitelegramm nicht auf dem Zettel. Der Aufwand für die Recherchen ist so groß, dass es die Redaktion auch gar nicht schaffen würde.
Ja, es war die Idee, über Arzneimittel zu berichten und das Telegramm in kurzer Form, also leicht lesbar, schnell lesbar. Und so war das am Anfang auch. Es war eigentlich aus vielen Themen, die in kurzen Abschnitten etwas zu neuen Erkenntnissen, zu unerwünschten Wirkungen, zu Preisgestaltung, wie überhöht die Preise waren und so weiter. Letztlich war Ziel, viele Themen auf ein paar Seiten zusammenzubringen.
Das Arzneitelegramm ist eine Institution auf dem Zeitschriftenmarkt. weil es seit über 50 Jahren unerschrocken, unabhängig und werbefrei Ärzte, Apothekerinnen und alle Personen im Gesundheitsbereich kritisch informiert. Das Heft war eine Reaktion auf Vorfälle in den 60er Jahren im Gesundheitswesen, das seit Jahrzehnten in die völlig falsche Richtung gelaufen war.
Es gab keine Informationen über Arzneimittel, die über das hinausgingen, was die Firmen sagten. Und die Chefärzte und die Ärzte sagten, naja, die Firmen wissen ja am besten Bescheid über die Arzneimittel. Aber die wissen natürlich auch am besten Bescheid, was sie nicht sagen dürfen, weil das dem Produkt schadet, den Umsatz runterbringt. Und da musste man einfach eine Gegenöffentlichkeit herstellen. Das ist 1970 gegründet worden und man muss eigentlich wissen, warum und wie die Zeit war, in der das gegründet worden ist. In den 60er Jahren gab es verschiedene Arzneimittelskandale, die heftig waren. Ich denke, Contergan, wenn Frauen Contergan in der Frühschwangerschaft genommen hatten, das hat weltweit mehr als 10.000 geschädigte Kinder erzeugt mit verkürzten Gliedmaßen oder fehlenden Gliedmaßen. Und dann war ein zweiter Skandal beim Minocil. Das war ein Mittel zum Abnehmen. Das hat in Deutschland 850 schwere Erkrankungen an Lungenbluthochdruck, lebensbedrohlich, zum Teil tödlich erzeugt. Und in dieser Situation war man als Arzt eigentlich in der Situation, dass man gar nichts wusste über diese Arzneimittel. Es gab noch kein Arzneimittelgesetz. Es gab noch keine Vorschriften, wie man ein Arzneimittel bearbeiten und begründen muss, belegen muss, den Nutzen und Schaden. Und man hat auch das Gefühl als Arzt, dass der Medizinbetrieb, vor allen Dingen die Chefärzte und die Fachgesellschaften, dominierten und die waren ganz auf Linie der Pharmaindustrie. Da war keine Kritik da, kein gar nichts. Und in dieser Situation musste man dann zum Beispiel lesen, dass der kaufmännische Leiter von Grünenthal im Prozess oder dem Spiegel gegenüber gesagt hat, Contergan, damit machen wir fast die Hälfte unseres Inlandumsatzes und den hüten wir wie unseren Augapfel. Da spielte der Patient keine Rolle und die Schäden, die es angerichtet hat, sondern nur der Umsatz. Und in dieser Situation war eigentlich Gegenöffentlichkeit notwendig und überfällig. Und das war eigentlich der Motor, das Arzneimittelunternehmen zu gründen.
Ende der 60er Jahre war gesellschaftlich sowieso vieles im Umbruch. Junge Leute wollten sich mit den Verhältnissen nicht mehr abfinden. Überall traf man sich, um den Status quo in Frage zu stellen, auch im Gesundheitsbereich.
Es ist entstanden eigentlich aus einer Gruppierung von Leuten, die sich regelmäßig getroffen haben im Republikanischen Club, den der Spiegelausgeber Augstein damals unterhalten hatte. Da haben sich 20, 30 Leute, junge Ärzte, vielleicht auch Apotheker und Studenten getroffen und haben debattiert, was alles gemacht werden müsste. Und es war eigentlich ein Debattierclub gewesen. Und die haben ein paar Flugblätter gemacht und die sind echt gut angekommen, weil dort zum ersten Mal über Preise geredet worden ist, über Haftung geredet worden ist, über die Information, über Risiken und so weiter. Und wie die Gesetzgebung eigentlich sein müsste, die ja nicht vorhanden war. Und dann ist letztendlich dieser Debattierclub aber ein bisschen auseinandergefallen, wenn es darum ging, Arbeit zu machen. Das heißt, die Aussagen zu belegen, Recherchen zu machen. Und da sind mehr oder weniger zwei übergeblieben, Ulrich Möbius und Klaus-Werner Wenzel. Und die haben dann quasi aus diesen Flugblättern dann das erste Arzneitelegramm entwickelt und veröffentlicht. Und dann ging es los eigentlich.
Von Anfang an gab es Gegenwind. Pharmafirmen wähnten sich noch als unangreifbar und wollten so eine kleine Postille schnell wieder loswerden und fuhren auch gleich mal großes Geschütz auf.
Die Firmen waren damals auch noch ziemlich bissig, muss man auch dazu sagen. Das Arzneitelegramm war noch nicht mal ein Jahr alt. Dann kriegte Klaus-Werner Wenzel 4 Tage vor Weihnachten eine Schadenersatzklage von 2,3 Millionen D-Mark. War natürlich Panik angesagt, muss man schon sagen. Und da haben auch Spiegelanwälte ausgeholfen, die gegengearbeitet haben, die es abgebogen haben. 2,3 Millionen Schaden muss man erstmal belegen können. Also insofern ist es, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, dann macht man sich da nicht so große Gedanken drüber. Aber das war heftig gewesen. Und Schering hat zum Beispiel, so geht es aus dem Landesarchiv Berlin hervor, überlegt, wen sie auf Ulrich Möbius ansetzen, um sein Geschäft zu schaden. Der musste nach Vorstellungen der Firma irgendwie Dreck am Stecken haben. Das müsste aufgedeckt werden. Also man hat auf allen Ebenen versucht, das Blatt frühzeitig kaputt zu machen.
Das hat glücklicherweise nie geklappt. Das Arzneitelegramm hat einen echten Bedarf bedient, nämlich für Transparenz zu sorgen. Anfangs vor allem zu Arzneimittelpreisen. Einem Thema, dem sich Becker-Brüser schon vor seinem Pharmazie- und Medizinstudium widmete und damit dann beim Arzneitelegramm ab 1976 mitmachte. Das Heft etablierte sich, gerade weil es anders war als die allermeisten Magazine. Vor allem in einem Punkt unterscheidet sich das Arzneitelegramm von fast allen, und zieht es bis heute durch und ist damit zugleich ein Vorreiter für viele Magazine, die in den letzten Jahren gegründet wurden.
Es ist zum einen, was wichtig ist, erstmal ohne Werbung. Und es finanziert sich ausschließlich über die Abonnements. Also keine Gelder von Parteien oder Krankenkassen oder was weiß ich wem, Firmen, es reicht nicht. Also nur Einkommen über Abonnements. Das ist natürlich für die Unabhängigkeit Grundlage und wichtig. Andererseits ist es natürlich auch schwierig. Man hat einen Deckel auf den Kosten, den man hat und muss damit klarkommen. Also insofern ist es positiv auf jeden Fall und unbedingt notwendig, dass man keine Werbung hat und unabhängig ist. Die Werbung erzählt ja sowieso alles Mögliche, was positiv ist, und das, was negativ ist, lassen sie weg. Und insofern ist die nicht hilfreich und man darf der Werbung nicht vertrauen.
Zu den Abo-Einnahmen kommt noch ein Teil über Lizenzen für eine Arzneimitteldatenbank mit detaillierten und kritischen Informationen zu Tausenden von Arzneimitteln. Sich aber vor allem auf Abonnenten als Hauptfinanzierungsquelle zu stützen, ist immer ein Wagnis, vor allem wenn man wie das Arzneitelegramm kritisch berichtet.
Es geht rauf und runter, rauf und runter. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Damals bei der Schweinegrippe, als wir darüber berichteten und deutlich Gegenwind machten gegen die Impfung, hatten wir einen deutlichen Zulauf, das ist dann wieder abgebröckelt. Und wenn wir über die Pille berichtet hatten beispielsweise, in den Gefahren, besonders der neueren Derivate wie Desogestrel oder Drospirinon, dann haben darauf zum Beispiel Gynäkologen und Gynäkologinnen gekündigt, weil sie sagten, das sehen wir doch gar nicht. Ja, aber ein Ereignis, was vielleicht bei jeder 3.000 oder 4.000 Frau passiert, schwerwiegend ist, die landet nicht in der Arztpraxis, sondern in der Notaufnahme beispielsweise bei einer Embolie. Und deswegen wundert es mich nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte das nicht gesehen haben. Aber es ist einfach so. Und heute steht es in jedem Beipackzettel drin. Und früher war es mal ein Grund zu kündigen.
Doch das Arzneitelegramm hat es immer wieder geschafft, weiterzumachen. Inzwischen im 6. Jahrzehnt. Geheimnis des Erfolgs ist sicherlich die rigoros kritische und evidenzbasierte Auseinandersetzung mit den Produkten und Praktiken der Pharmaindustrie und vor allem mit neuen Arzneimitteln. Die Studien für Neuzulassungen werden haarklein seziert und sehr häufig rät das Arzneitelegramm von neuen Mitteln ab, obwohl sie ja zugelassen sind. Was den Machern über die Jahre den Ruf als überkritisch eingebracht hat, die nur darauf aussah, die Pharmaindustrie zu bashen. Dabei ist es vom Standpunkt der Berliner Redaktion aus betrachtet eigentlich ganz einfach zu verstehen, warum sie immer wieder zu den Negativergebnissen kommen.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Neueinführung am Bestand prüfen, abgleichen, dann hat die Neueinführung grundsätzlich immer erst schlechtere Karten. Das muss man so sehen. Aber wir wollen ja das darstellen in dem Heft, was der Arzt, das verordnet, oder die Ärztin, die es verordnet, wissen muss, was weiß man über das Arzneimittel. Und das ist zum Teil eben wenig. Und wenn ich wenig weiß, dann ist der Grund, ein Arzneimittel zu verordnen, auch sehr vage und sehr schwach. Und da sollte man lieber die Finger von lassen, wenn man eben andere Produkte hat, deren Nutzen und Risiken bekannt sind. Ja, insofern ist natürlich relativ selten, dass wir neue Arzneimittel empfehlen können oder auch müssen, weil es in dem Bereich gar keinen Arzneimittel gibt bisher. Dann wäre es nur eine Abwägung zwischen Arzneimittel und anderen Verfahren, die man dann eventuell früher hatte. Und dann kann eben schon eine vorsichtige Empfehlung herauskommen angesichts des mangelnden Umfeldes anderer Produkte, unter der Erläuterung, worüber man die Patienten und die Patientin aufklären muss, was man weiß und was man nicht weiß. Denn auch die Patienten und Patientinnen müssen wissen, ist das ein Arzneimittel, das gut belegt ist, oder ist das noch so vage, dass man da sehr vorsichtig und nicht zu viel Erwartungen dran haben sollte und dass man besonders auf Risiko achten müsste.
Tatsächlich gilt keines der Urteile für die Ewigkeit, denn mit der Zeit gibt es mehr Erfahrungen und Evidenz für oder gegen ein Mittel. Und dann ist natürlich auch das Arzneitelegramm bereit, ein Urteil zu verändern.
Das kommt vor, ist eigentlich auch zu erwarten. Denn wenn wir sagen, okay, da fehlt uns noch so viel, dass wir es nicht empfehlen können, da kann ja einiges nachkommen. Ich denke zum Beispiel HPV-Impfung, also Humanpapillomvirus, haben wir am Anfang abgeraten aufgrund des hohen Preises und den mangelnden Daten zum Nutzen. Und da ist vieles nachgeliefert worden, sodass wir es heute auch empfehlen. Es hat im Arzneimittelkursbuch oder in der Datenbank besser gesagt, inzwischen auch eine positive Bewertung. Und das versuchen wir natürlich im Heft auch nachzuvollziehen, ist aber ganz schwierig, muss ich sagen, weil ja dieser Erkenntnisgewinn sukzessive abläuft. Und irgendwann muss man sagen, okay, jetzt ist so viel dazugekommen, jetzt müssen wir mal neu rangehen. Es kann aber auch sein, dass man nach 20 Jahren rangeht und sagt, gibt es eigentlich doch nichts Neueres, ist immer noch schlecht belegt. Das ist so zum Beispiel bei Oseltamivir, Tamiflu, ein Grippemittel gegangen. Hat man am Anfang gesagt, lohnt sich nicht. Und sagen wir nach 20 Jahren, nö, lohnt sich immer noch nicht.
Bei aller Kritik, die das Arzneitelegramm über die Jahrzehnte geäußert hat, beobachtet Wolfgang Becker-Brüser, der den Gesundheitsbetrieb seit so vielen Jahrzehnten begleitet, doch auch Veränderungen zum Positiven.
Ja, auch sehr viel. Ich meine, in den 70er, 80er, 90er Jahren gab es eigentlich sehr wenig von den Behörden, wie die Zulassung beispielsweise begründen. Vieles läuft ja jetzt über die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Und dort gibt es regelmäßig einen öffentlichen Bewertungsbericht, EPA. Und da kann man viel Daten entnehmen. Man muss auch sehr viel lesen. Die sind zum Teil irre lang. Und die Qualität ist auch leider recht unterschiedlich. Es gibt Berichte, die sind, da häuft man sich die Haare. Und es gibt Berichte, die sind gut, die kann man gut verwerten. Aber es macht sehr viel Arbeit, das auch zu lesen und zu komprimieren, vor allen Dingen, das zu finden, was relevant ist. Ich denke, es ist eine wichtige Entwicklung, dass auch staatlich oder behördlich versucht wird, den Arzneimittelmarkt irgendwie zu sortieren und die Spreu vom Weizen zu trennen. Was nicht so richtig klappt, ist die Preisbildung, die Eingriffe in die Preisbildung. Da sind die Firmen immer noch, was Innovationen, sogenannte Innovationen angeht, also im Prinzip neue Arzneimittel, die möglicherweise Innovationen sind, häufig allerdings nicht, dass dort die Preisgestaltung eben nach oben gigantisch ist.
Auch das Umgarnen der Ärzteschaft durch die Pharmaindustrie ist nicht mehr so penetrant wie in der Vergangenheit oder findet inzwischen nicht mehr auf den bekannten Wegen statt.
Also ich glaube, das hat sich verbessert, weil vieles ist ja verboten worden letztendlich oder geächtet worden, immer wie man es immer ausdrückt. Früher sind ja die Ärzte eingeladen worden, was weiß ich wohin, auf eine Insel und dann zu einer angeblichen Fortbildung, wo dann eine Stunde was gesagt worden ist und der Rest war dann Freizeit oder Getränkegelage oder Schinkenröllchenvorbildung. Fortbildung gab es damals ja noch und nöcher. Aber das gibt es heute, so viel ich weiß, nicht mehr oder selten. Und auch die Vertreter, Ärztevertreter sind ganz drastisch zurückgefahren worden, weil die auch viel kosten und auch der Ruf nicht so gut war. Weil letztendlich war das Ziel ja, Arzneimittel bekannt zu machen und in die Feder des Arztes zu kriegen oder der Ärztin. Und das ist nicht im Sinne der Patienten und Patientinnen letztendlich. Und wenn es wirklich eine relevante Neuerung gibt, dann braucht die keinen Motor über Ärztevertreterinnen oder irgendwie besondere Reklame. Das geht dann über den Wissenschaftsbetrieb und das wird dann deutlich, erscheint dann in Leitlinien und was auch immer. Die machen ihren Weg durch Arzneimittel. Und nur die, die eben nicht so gut sind und nicht so eindeutig Nutzen haben oder die nicht so eindeutig positiv zu bewerten sind, die brauchen entsprechende Werbung und Unterstützung, dass sie verkauft werden. Und das schadet sicherlich den Patientinnen und Patienten und schadet auch dem Renommee letztendlich dieses Wissenschaftssystems oder der Ärzteschaft, die sich darauf einlässt.
Womit wir auch beim Thema IGEL-Leistungen sind, die zwar gerne von Ärztinnen und Ärzten angeboten werden, deren Nutzen in der Regel aber schlecht belegt ist. Im Arzneimitteltelegramm spielen sie indes nur eine untergeordnete Rolle, wie Becker-Brüser einräumt. Das Team hat schon genug zu tun mit den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Hin und wieder aber nimmt es dann doch auch Selbstzahlerleistungen unter die Lupe, die sogar schon vom IGEL-Monitor bewertet wurden. Was das Ergebnis natürlich besonders spannend macht.
Zufälligerweise haben wir im Januar über eine IGEL-Leistung berichtet, die Pilzbehandlung von Nagelpilz mit Laserstrahlen. Und das Thema fanden wir eigentlich interessant und wichtig und haben natürlich auch selbst recherchiert und sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Unsere Folgerung war vielleicht etwas deutlicher. Wir raten ab von Laser gegen Nagelpilz und auch von Kombitherapie, Laser und Antimykotika. Und der IGEL-Monitor ist da immer etwas zurückhaltender in der Formulierung. Er meint aber das Gleiche.
Und damit kommen wir zum zweiten Magazin, das ich vorstellen möchte und das ein bisschen mehr auf IGEL-Leistungen schaut, weil die Zielgruppe des Magazins eine völlig andere ist. Gute Pillen, schlechte Pillen heißt das Heft und es richtet sich eben nicht an Ärzte, Apothekerinnen oder andere Gesundheitsberufe, sondern an all die anderen Menschen außerhalb des Gesundheitsbetriebs. Verbraucherinnen, Patienten, Gesundheitsinteressierte. Es ist also eigentlich die perfekte Ergänzung zum Arzneitelegramm, was sich auch in der Entstehungsgeschichte widerspiegelt, denn da hängen die beiden Hefte eng zusammen.
Mein Name ist Jörg Schaber. Ich arbeite seit vielen Jahren für die Bucopharma-Kampagne. Das ist eine Organisation, die sich mit Medikamentenversorgung im globalen Süden schwerpunktmäßig befasst und sich für rationale Therapie und Zugang zu Arzneimitteln einsetzt.
Jörg Schaber sitzt in Bielefeld, während wir über das Internet miteinander sprechen. Die Bucopharma-Kampagne kennt der ein oder die andere vielleicht über einen Kinofilm, einen John le Carré Polit-Thriller namens »Der ewige Gärtner« mit Ralph Fiennes, in dem es um illegale Arzneimitteltests in Afrika geht. In dem Film gibt es eine Organisation, die an die Bucopharma-Kampagne angelehnt ist. Le Carré hatte die deutsche Organisation im Jahr 2000 tatsächlich zu Recherchezwecken besucht. Davon abgesehen bringen Schaber und sein Team selbst schon ein pharmakritisches Magazin heraus, den Pharmabrief, bei dem es aber eben um das Kernthema, die globale Gesundheit geht.
Was uns im Laufe der Jahre immer wieder aufgefallen ist, dass es in Deutschland eigentlich keine vergleichbare kritische Organisation gab, die sich kritisch mit Arzneimittelfragen auseinandergesetzt hat. Und das hat uns gestört und wir haben dann hier und da mal was gemacht. Und wirklich ergeben hat sich das dann durch unsere Mitarbeit in der International Society of Drug Bulletins. Das ist ein weltweiter Zusammenschluss von unabhängigen Arzneimittelzeitschriften. Und da wir seit vielen Jahren selbst eine Zeitschrift herausgeben, Pharmabrief, mit einem klar entwicklungspolitischen Schwerpunkt, sind wir da Mitglied geworden. Und als ich dann bei einem der ersten Treffen war, da kam Walter Timme vom Arzneimittelbrief auf mich zu, den ich schon mal auf den Weg gelaufen war vorher, aber nicht so besonders gut kannte eigentlich, und sagte, also was mich als Arzt ärgert, wenn ich mit meinen Patienten spreche über eine Behandlung, dann habe ich immer kein gutes Material, was ich denen mitgeben kann auf den Weg. Es gibt durchaus Material für Patienten geschrieben, aber das ist alles von der Pharmaindustrie und das gefällt mir nicht. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden und bei dem Treffen waren ja alle vertreten. Das Arzneitelegramm mit dazu, den Wolfgang Becker-Brüser kannte ich damals schon, weil wir auch schon hier und da zusammengearbeitet hatten. Und dann haben wir diese Idee lange gewälzt und überlegt, ist das überhaupt möglich und wie geht das alles, und sind dann mit einigem Vorlauf und vielen Diskussionen dazu gekommen, wir versuchen das einfach mal. Und Basis sollte sein, die Artikel, die in den Fachzeitschriften Arzneimittelbrief und Arzneitelegramm ohnehin veröffentlicht wurden, um die einfach umzuschreiben für Patientinnen und Patienten. So ging es los.
Für das neue Magazin sollten die gleichen Standards gelten wie für die Muttermagazine. Denn nur so konnte man ganz sicher sein, dass das wichtigste Pfund, mit dem die Zeitschriften Vertrauen aufbauen, auch sichergestellt war. Unabhängigkeit.
Es gibt ja jede Menge medizinische Fachzeitschriften, aber in praktisch allen gibt es Werbung und darüber hinaus manchmal auch beeinflusste Artikel. Und das ist etwas, was wir für eigentlich nicht akzeptabel halten. Also Wissenschaft sollte neutral sein und sich nicht an kommerziellen Interessen ausrichten. Und deswegen ist das gemeinsame Merkmal dieser Zeitschriften, dass sie keinerlei Werbung akzeptieren und versuchen, wirklich evidenzbasiert zu arbeiten, also zu schauen, welche Studien gibt es, wie gut sind die gemacht, was sagen die aus, wie gut ein Arzneimittel bei Patientinnen oder Patienten wirkt.
Für den Namen des Magazins mussten sie gar nicht besonders kreativ sein.
Den Namen haben wir ein bisschen gestohlen, muss man sagen, gleich doppelt. Es gibt in den USA, und das ist eigentlich das älteste Vorbild seit vielen Jahren, eine Zeitschrift, die heißt Worst Pills, Best Pills. Das ist vielleicht noch ein bisschen krasser als gute Pillen, schlechte Pillen. Ne? Die schlechtesten und die besten Pillen. Und wir fanden, gute Pillen, das ist dann schon ausreichend, weil natürlich auch die guten wirksamen Medikamente haben Nebenwirkungen. Also vielleicht sollte man da nicht zu euphemistisch sein, wie toll das ist.
Die Idee für die Inhalte von Gute Pillen, Schlechte Pillen war so naheliegend wie bestechend. Es gab ja schon drei gute, kritische Magazine mit evidenzbasierten Inhalten, die man eigentlich nur noch für Nichtmediziner übersetzen musste. Was einfacher gesagt ist als getan.
Weil es wirklich komplett was anderes ist, ob man für Ärzte, Apothekerinnen schreibt, die natürlich ein ziemlich großes Vorwissen haben, dem man viele Dinge gar nicht erst erklären muss, weil sie das sowieso alles schon kennen. Und jemanden, der sich vielleicht zum ersten Mal mit einer Krankheit auseinandersetzt, weil er gerade betroffen ist und eigentlich gar keine Ahnung hat oder haben kann. Und das war aufwendig. Und wenn man die ersten Ausgaben liest, glaube ich, ist uns das auch zwar einigermaßen gelungen, aber noch nicht so wirklich gut. Also was uns geholfen hat von Anfang an, dass mit Elke Brüser eine Wissenschaftsjournalistin mit an Bord war, die für unterschiedliche normale Zeitschriften und Zeitungen gearbeitet hat.
Übrigens die Ehefrau von Wolfgang Becker-Brüser.
Die war auch immer ja ein bisschen eine Kontrolle für uns und hat auch dann zum Glück robust interveniert, wenn sie sagt, also das ist jetzt wirklich unverständlich. Und das haben wir natürlich dann doch gelernt, dass man die Perspektive wirklich wechseln muss. Ne? Dass man aus der ärztlichen oder fachlichen Perspektive rauskommen muss und sich in die erkrankte Person eigentlich reinversetzen. Und was möchte die wissen? Was sind deren Bedürfnisse?
Und damit wurde auch klar, dass man nicht nur die Ansprache und Perspektive ändern musste, sondern auch die thematische Ausrichtung. Einfach alles aus den drei Mutterheften zu übernehmen, war nur begrenzt sinnvoll.
Sicherlich kam das meiste zu Anfang und vieles kommt immer noch aus den Mutterzeitschriften. Aber wir haben uns Themen gewidmet oder widmen uns Themen, die weit darüber hinausgehen inzwischen. Also ein wichtiges Stichwort für mich ist Nahrungsergänzungsmittel. Ein riesen Markt. Wir haben gerade in der aktuellen Ausgabe, die ich bearbeite, mal eine Statistik angeschaut und pro Tag kommen 50 neue Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Pro Tag. Das ist ein unübersichtlicher, praktisch fast völlig unkontrollierter Markt, wo die unglaublichsten Versprechungen gemacht werden. Und nicht nur, dass diese Versprechungen häufig aus der Luft gegriffen sind. Oftmals sind die Zutaten auch zu hoch dosiert, also potenziell auch gesundheitsschädlich. Und die Kontrollbehörden kommen nicht hinterher mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und das Besondere ist, im Gegensatz zu Arzneimitteln, die zugelassen werden müssen, also die Behörde kontrolliert, muss bei Nahrungsergänzungsmitteln der Hersteller nur eine Anzeige bei den Behörden machen. Ich bringe das Mittel XY auf den Markt und die Verantwortung dafür, dass die Zutaten nicht gefährlich sind und die Behauptung nicht falsch, trägt erstmal nur der Hersteller und Kontrollen finden nur stichprobenhaft statt.
Da ist die Kontrollfunktion durch Medien umso wichtiger. Auch wenn es natürlich für ein kleines Team wie das von Gute Pillen, Schlechte Pillen schier unmöglich ist, den ganzen Markt im Blick zu haben. Aber die Muster sind oft ähnlich und so lernt man als Leserin oder Leser mit der Zeit die Maschen der Hersteller zu durchschauen. Etwa wie diese ihre Mittel bewerben, was im Heft eben auf der Rückseite an einem konkreten Beispiel grafisch erklärt wird.
Also ein spezielles Augenmerk haben wir auch Geschäftemacherei. Die hat oft auch mit Arzneimitteln zu tun oder Nahrungsergänzungsmitteln. Aber manchmal ist auch einfach ja, Geschäfte mit der Gesundheit, die wirklich unfassbar dreist sind. Was wir auch versucht haben oder immer wieder versuchen, über das einzelne Beispiel hinaus, was im Artikel enthalten ist, also ein bestimmtes Produkt, dass wir ein bisschen versuchen, die Leserinnen, ja, mir fällt wirklich nur dieses englische Wort Empowerment ein. Das heißt, dass wir den Verbraucherinnen ein bisschen Macht geben wollen, auch selber Entscheidungen zu treffen oder ein Grundverständnis, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich erkrankt bin und überlege jetzt, mich behandeln zu lassen. Was sind die richtigen Fragen oder wichtige Fragen, die ich dem Arzt oder der Ärztin stellen sollte?
In den letzten 21 Jahren, das Heft gibt es seit 2005, sind auch neue Themen dazugekommen, die für Jörg Schaber mit seinem Blick auf den globalen Süden allerdings schon immer relevant waren.
Was wir auch zu Anfang überhaupt nicht gemacht haben, machen, dass wir inzwischen auch sehr stark auf Preise zum Beispiel achten. Das kommt ja in der medizinischen Fachzeitschrift meistens oder kam nur am Rande vor, hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Die reine Wissenschaft sagt ja, also entweder es wirkt oder wirkt nicht, oder es wirkt besser oder es wirkt schlechter. Aber dass der Preis manchmal für den Einzelnen, aber für die Gesellschaft oder die Krankenversicherung als Ganzes natürlich auch eine große Rolle spielt. Das haben wir erst im Laufe der Zeit verstanden. Also wir als aus einer entwicklungspolitischen Szene kommen, haben das natürlich schon immer auf dem Schirm gehabt, weil da ist das in vielen Ländern der Welt, also es ist immer noch Milliarden Menschen, die keinen geregelten Zugang zu ganz normalen Basisarzneimitteln haben. Aber hier wird das auch zum Thema. Und das muss es auch noch mehr werden, weil die Kosten im Arzneimittelbereich und auch in Deutschland entwickeln sich exponentiell.
Und wenn es ums Geld geht, dann sind individuelle Gesundheitsleistungen natürlich nicht weit. Zu denen hat Jörg Schaber ein besonderes Verhältnis, denn er war jahrelang Patientenvertreter im Allgemeinen Bundesausschuss. Das ist das Gremium, in dem Krankenkassen und Ärzteschaft entscheiden, welche Leistungen zulasten der Krankenkassen verordnet werden dürfen. Daher kennt er natürlich auch den Igel-Monitor, auf den die Redaktion erfreulicherweise gerne als Quelle zurückgreift.
Weil das die einzige, in unseren Augen verlässliche Quelle ist meistens, wo eine Bewertung stattfindet von Igeln. Das greifen wir gerne auf. Übrigens häufiger auch Leserinnenanfragen, die sich auf Igel beziehen. Und generell, so wenn man mal genauer hinguckt, und wir haben jetzt ja viele Igel betrachtet, individuelle Gesundheitsleistungen, die die Patienten selbst zahlen müssen, da ist ja wirklich sehr viel heiße Luft dabei. Und das sollten Menschen, denen das in einer Arztpraxis angeboten werden, auch wissen. Und darauf weisen wir immer wieder hin und berichten auch regelmäßig. Und da hoffe ich auch auf so einen Lerneffekt, dass die Leute aus dem Einzelfall lernen, kritischer nachzufragen, wenn sie in der Praxis sowas angeboten bekommen.
Ganz ähnlich wie beim Arzneitelegramm stößt die kritische Berichterstattung meist auf wenig Gegenliebe, wenn auch auf wenig Resonanz bei den Firmen. Die haben gelernt, dass sich totzustellen möglicherweise die erfolgversprechendere Strategie ist, zumal in Zeiten des Internets, in denen jeder Angriff auf kritische Stimmen schnell zum Bumerang werden kann.
Ja, also Hersteller reagieren meistens nicht. Manchmal, wenn es unklare Fragen gibt, fragen wir auch Hersteller an. Das ist aber selten eigentlich notwendig, weil wir verlassen uns ja eher auf die wissenschaftlichen Studien, die es gibt. Aber wenn wir kritisch über Produkte berichten, passiert eigentlich selten was. Also das ist eher wegducken und dem Ganzen nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben.
Nur ganz selten wird dann doch mal das ganz große Fass aufgemacht und da offenbaren sich dann die grundsätzlichen Fehler im System.
Gerade im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es dann manchmal schon sehr aggressive Reaktionen. Das einzige lange Gerichtsverfahren, was wir durchgestanden haben, war ein Hersteller, der behauptet hat, dass Zitronenextrakt gegen Tinnitus, also Ohrengeräusche, helfen würde. Der hat das mit sehr viel Energie betrieben und mit allen möglichen Verfahrenstricks, also bis hin, dass die Firma umgegründet wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was jetzt mit den Nahrungsergänzungsmitteln so schwierig macht. Wenn Arzneimittel, der Wirkstoff, als zu gefährlich betrachtet wird oder ein bestimmter Anwendungsbereich nicht mehr erlaubt ist, dann gilt das für den Wirkstoff. Das heißt, das darf kein Hersteller mehr machen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln wirkt ein Verbot, das vor Gericht erstritten wird oder was die Behörde verhängt, nur für diesen Hersteller. Und genau diesen Umstand hat sich auch der Hersteller mit dem Zitronenextrakt zunutze gemacht und hat einfach die Firma neu gegründet, beides übrigens in Rumänien, nicht in Deutschland, auch wenn gesagt wird, das Produkt wird aus Deutschland verschickt. Und dann galt das Verbot von der Werbebehauptung, das tatsächlich von einer Verbraucherschutzorganisation erstritten worden ist, das galt dann einfach nicht mehr. Also es wäre eigentlich dringend erforderlich, dass es eine Genehmigungspflicht für Nahrungsergänzungsmittel gibt. Weil der Markt ist dermaßen unübersichtlich, dass selbst Fachleute auf den ersten Blick überhaupt nicht sagen können, gibt es nur Evidenz für diese Behauptungen, die da gemacht werden? Und was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer wichtiger Punkt ist, Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht zur Behandlung von Krankheiten angepriesen werden. Und diese Grenze wird von den Anbietern oft überschritten.
Tatsächlich ist es heute theoretisch nicht mehr so einfach, mit der angeblichen Wirkung gegen gesundheitliche Beschwerden zu werben, denn es gibt ja die Health Claims Verordnung der EU. Das ist vereinfacht gesagt eine Liste mit Behauptungen, mit denen auch geworben werden darf, weil sie in irgendeiner Form durch Studien belegt sind. Und dafür kann man seinen Werbespruch anmelden und muss dann aber die Belege gleich mitliefern. Gibt es keine Belege, wird die Behauptung nicht genehmigt.
Das Problem ist bloß, da halten sich sehr, sehr viele nicht daran.
Und sie kommen damit durch, solange niemand gegen die Werbung klagt. Angesichts der schieren Zahl an Nahrungsergänzungsmitteln ein fast hoffnungsloses Unterfangen. Da müsste sich also ganz grundsätzlich etwas ändern, auch wenn die Health Claims Verordnung schon ein Fortschritt war. Fortschritte sieht Jörg Schaber aber auch in anderen Bereichen, etwa dem der Gesundheitsmagazine.
Man kann zwei Entwicklungen betrachten. Also wenn man die Konkurrenz anguckt, wie die Apothekenumschau oder sowas, die immer natürlich noch vor fragwürdiger Werbung strotzen, die Artikel in den Heften sind schon besser geworden. Also da sieht man schon eine positive Entwicklung, wobei ich natürlich nach wie vor kritisch sehe, dass das Ganze eben von Werbung begleitet ist, weil das ist ja durchaus auch ein Problem, dessen man sich bewusst sein muss. Wenn man ein Umfeld hat, wo Artikel erstmal vernünftig erscheinen oder auch vernünftig sind, dann hat die Werbung, die daneben steht, auch eine größere Wirkung. Also das sehe ich deswegen trotzdem noch kritisch. Das ist die eine Seite, also da sehe ich durchaus positive Entwicklungen und auch generell politisch würde ich sagen, dass evidenzbasierte Medizin, also dass man sich auf verlässliche Wissenschaft bezieht, das Prinzip ist im Grundsatz eigentlich akzeptiert. Es akzeptieren in der Theorie auch die Hersteller, jedenfalls die von Arzneimitteln, nur in der Praxis klemmt es dann manchmal doch erheblich. Da sieht man dann auch oft eine große Differenz. Also wenn man mit denjenigen spricht, die für die Zulassung zuständig sind, die argumentieren im Rahmen der Möglichkeiten ganz vernünftig. Und die Marketingabteilung, die tut dann das genaue Gegenteil am Ende des Tages. Und da ist das Thema Social Media, Influencer natürlich wirklich ganz, ganz wichtig, wo inzwischen bekannt ist, noch stärker aus den USA als aus Deutschland, wo das noch nicht so gut untersucht ist, dass Hersteller, also sowohl von Arzneimitteln als auch von Nahrungsergänzungsmitteln, massiv investieren in Influencer und in Social Media.
Und das ist vielleicht die größte Herausforderung für beide Magazine, Arzneitelegramm und Gute Pillen, Schlechte Pillen, mit ihren kleinen, erfahrenen Teams und den präzisen, aber zeitaufwendigen Analysen und der kritischen Berichterstattung. Es wird immer schwieriger, mit dem sich immer schneller drehenden Gesundheitsmarkt Schritt zu halten und auch auf die ständig neuen Regeln der Informationssuche und Beschaffung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu reagieren. Beide Zeitschriften sind seit langer Zeit im Internet präsent, die Ausgaben gibt es auch in digitalen Formaten. Aber jüngere Nutzerinnen und Nutzer beziehen mehr und mehr ihrer Infos über Videocontent. Dass man für hochwertig recherchierte Inhalte zahlen sollte und muss, setzt sich bei der Leserschaft nur allmählich durch. So bleibt am Ende nur die Hoffnung, dass es trotzdem die Qualität ist, die sich durchsetzt, egal in welchem Format. Und das war's für dieses Mal. Das war der Eagle Podcast. Dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Mein Name ist Markus Anhäuser, macht's gut, bis zum nächsten Mal.